Kaffeepott. Gute Unterhaltung für Kaffeenerds. Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepott, dem Podcast mit der guten Unterhaltung für Kaffeenerds und für alle Kaffeefreunde und Kaffeefreundinnen. Mein Name ist Christian Schwabe, ich bin Kaffeenerd und heute möchte ich euch gerne mitnehmen auf eine kleine Reise in die Sensorik, genauer gesagt in die Kaffeesensorik. Was es damit genau auf sich hat, das erfahrt ihr heute hier in der Sendung. Aber als erstes möchte ich euch kurz ein paar Hintergrundinformationen geben, wie sich diese ganze Sache für mich entwickelt hat. Am Anfang steht dabei die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Geschmackssinn und der Erkenntnis, dass es wohl gar nicht so weit her ist und mein Geschmackssinn gar nicht so weit ausgeprägt ist, wie ich mir das manchmal wünsche. Nach dem einen oder anderen Gespräch mit Leuten aus der Community, die sich bestimmt sehr viel besser auskennen als ich mit Geschmack und Aroma, dachte ich mir, dass es doch nötig wäre, mich da etwas tiefer mit zu beschäftigen, bevor ich eine Sendung aufnehmen kann. Glücklicherweise hat mir dann meine Frau einen Sensorikkurs bei der Berlin School of Coffee geschenkt und so machte ich mich also auf den Weg direkt dorthin, um an einem Eintagesseminar teilzunehmen.
Gleis 6, Einfahrt S3 nach Spandau. Vorsicht bei der Einfahrt.
Die Berlin School of Coffee ist in Berlin ein renommiertes Haus mit einer großen Menge tolle Angebote, Blockkurse für Barista ergänzt um Röst- und Sensorikkurse. Somit die erste Wahl für einen Besuch und ein Training, um sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und ja, was soll ich sagen, genau dahin war ich dann unterwegs. Gelegen ist die Berlin School of Coffee am Kudamm in der Nähe des Zoos und sitzt in einem wunderschönen Altbau mit hohen Räumen, lichtdurchflutet, beste Voraussetzung zum Trainieren.
Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Ich bin der Christian Schwabe, angemeldet zum Sensorikkurs heute.
Ja, ich habe die gesehen.
Bist du der Trainer?
Tja, und so lernte ich dann Karl kennen, den Trainer für den Sensorikkurs. Der Kurs war mit 3 Leuten inklusive mir nicht großartig viel belegt, was uns viel Chancen gab zu diskutieren und viel praktische Übung zu machen. Karl hat das ganz großartig gemacht und ich bin ganz begeistert, wie das alles so gelaufen ist. Tja, jetzt ist er also hier bei mir am Mikro und ich freue mich, dass du da bist, Karl. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Das ist schön, dass du da bist, dass das geklappt hat. Mal so vielleicht als kleinen Einstieg. Was bist du denn so für ein Kaffeetyp?
Kaffeetyp, da meinst du jetzt wahrscheinlich Kaffeetrinker, nehme ich mal an.
Ja, Espresso oder ja. Filter, hell oder dunkel. Ja, sowas in der Art.
Ja, ich bin nicht so festgefahren. Ich bin da sehr tagesformabhängig, könnte man fast sagen. Also ich trinke sowohl Espresso als auch Cappuccino und ich trinke auch sehr gerne Filterkaffee. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, zu welchem Anlass. So. Mhm, und zum Beispiel zu Hause mache ich mir sehr gerne einen Filterkaffee, weil die Zeremonie bzw. das Zubereiten dann irgendwie auch ganz, ganz schön ist. Und wenn ich unterwegs bin, trinke ich meistens Cappuccino.
Okay, also auch ohne weiteres Milch darf auch in der Tasse sein.
Ja, doch, ich mag das eigentlich ganz gerne, Cappuccino zu trinken. Also wenn es zu viel Milch ist, so Latte Macchiato in die Richtung oder so, das mag ich dann nicht so gerne, aber Cappuccino, Flat White, Espresso Macchiato bin ich auf jeden Fall dabei.
Und vom Kaffee her, hell oder dunkel? Fruchtig oder Schoko?
Ich bin totaler Fan von fruchtigen Kaffees. Vor allem, wenn es um Filterkaffee geht, auf jeden Fall. Da mag ich die schokoladigen, würzigen Kaffees nicht ganz so gerne, weil sie nicht so spannend sind, finde ich zumindest. Mhm. Und im Espresso-Bereich finde ich auch hellere Röstungen und ich sag mal exotischere Kaffees auch spannender als die klassischen, ja in Anführungsstrichen, italienischen Röstungen. Wobei ich die auch gern trinke, aber spannender finde ich die helleren. So könnte man sagen.
Okay, verstehe. Spezielles Equipment oder Standard-Espresso-Maschine?
Auch hier, das hängt auch hier mal so ein bisschen von meinem aktuellen Befinden oder wie auch immer. Ich habe eine Herdkanne zu Hause, ganz klassisch, die ich ganz gerne benutze. Da bereite ich zum Beispiel auch sehr gerne nicht unbedingt nur Espresso-Bohnen, also Espresso-Röstungen drin vor, sondern auch gerne Filterröstungen oder Kaffees, die eigentlich für die Filterkaffee-Zubereitung
interessant
sind. Mhm. Ja. Ich kann ja auch sagen, warum, weil die Herdkanne funktioniert ja mit, ja, indem das Wasser sehr heiß erhitzt wird, dass es dann durch das Kaffeebett steigt und damit der Kaffee überhaupt extrahiert werden kann, damit das Wasser überhaupt hochsteigt, muss es halt sehr heiß werden. Mhm. Und im Ergebnis wird der Kaffee meistens bitterer und etwas verbrannter, als er eigentlich schmeckt. Mhm. Und wenn man jetzt dunkle Bohnen nimmt, dann wird das potenziert und deswegen nehme ich lieber helle Bohnen oder, ja, wie gesagt, ein Kaffee, der als Filterkaffee gedacht ist, dann ist dieser Effekt nicht ganz so stark.
Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Kann ich auch allen empfehlen, tatsächlich. Also mal wirklich einfach Filterkaffee in der Herdkanne, funktioniert wunderbar. Und ansonsten habe ich eine French Press zu Hause. Ich habe einen Kalita Handfilter, ein Hario V60, also so ein bisschen so dieses Standard-Equipment. Und eine Siebträgermaschine habe ich selber nicht. Die hatte ich mal eine Zeit lang. In meinen WG-Zeiten hatten wir eine, aber jetzt bin ich ja durch meine Arbeit in der Rösterei oder auch in der Berlin School of Coffee eigentlich ständig von Siebträgermaschinen umgeben. Deswegen brauche ich zu Hause keine.
Ach, das ist aber auch ein Luxus, du. Das ist ein Luxus. Schön. Du hast das ja auch angesprochen gerade. Die Rösterei ist ein weiterer, also neben deinem Trainerjob bist du auch selber Röster und hast eine eigene Rösterei, ne? Also das sind so die beiden Dinge, die du eigentlich hauptsächlich als Arbeit im Moment machst. Einerseits deine eigene Rösterei und auf der anderen Seite eben als Trainer unterwegs sein, richtig?
Genau. Ja, wobei ich sogar mittlerweile die Rösterei eigentlich hauptberuflich betreibe und die Trainings oder sagen wir mal die Kurse, die ich dort anbiete, das mache ich nebenberuflich. Das sind meistens so zwischen 4 und 6 Kursen im Monat, so in die Richtung.
Ah,
und, genau. Und dann auch extern, also zum einen in der Berlin School of Coffee und hier und da aber auch mal eine externe Schulung oder solche Geschichten, Beratung.
Mhm. Spannend. Erzähl mal ein bisschen als Röster. Deine Rösterei heißt Trüst, ist nicht ganz einfach zu merken, der Name. Ist auch für mich ein bisschen schwierig gewesen, das genauso zu parsen. Ich werde natürlich verlinken, deine Seite, sodass man da auf jeden Fall dich finden kann. Aber erzähl mal ein bisschen was über die Rösterei.
Ja, gerne. Also den Namen, den du angesprochen hast, der es war ein sehr, sehr langer Prozess, diesen zu finden und eine sehr schwere Geburt. Und merke ich auch, dass er natürlich immer wieder dass die Leute darüber reden, dass man ihn ja nicht so leicht aussprechen kann und so weiter und so fort. Mhm. Man könnte es jetzt so verkaufen, dass das ja auch ein Vorteil sein kann.
Wenn man sich erstmal gemerkt hat.
Dass man darüber
hat,
redet, ne? Genau. Und wenn man es bei Google eingibt, dann erscheinen auch nicht 5 unterschiedliche Ergebnisse von unterschiedlichen Sachen, sondern Trüst Coffee oder Trüst Kaffee Rösterei, das bin dann ich oder das sind wir. Mhm. Die Geschichte oder beziehungsweise die Rösterei gibt es seit 1,5 Jahren. Ich habe 2021 angefangen, damals noch bei einer befreundeten Rösterei, Kaffeekirsche in Berlin, dort geröstet, weil ich selber keinen eigenen Standort hatte. Und bin jetzt seit 2 Monaten, seit Anfang September oder Mitte August war es, glaube ich, in einer sogenannten Gemeinschaftsrösterei oder auch einem Co-Roasting Space, wie man es auf Englisch sagen würde. Mhm. Der nennt sich Communal Coffee und ist in Berlin-Neukölln, direkt am S-Bahnhof Neukölln. Und ein Konzept, was es in Berlin in der Größe zumindest bis jetzt noch nicht gab, das ist neu. Aber ein, ja, das, sag mal, die Idee, das Format einer Gemeinschaftsrösterei ist jetzt auch keine neue Erfindung. Das gibt es also in anderen Ländern, vor allem in den USA, schon länger und häufiger. Und die Idee ist einfach, dass man sich als Rösterei mit anderen ebenfalls, ja, also mit anderen Röstereien einen Standort, einen Produktionsstandort und damit natürlich auch die Infrastruktur, sprich die Röstmaschine, die Lagerfläche, die Mühlen zum Vermahlen des Kaffees, die Wagen, Wasserkocher, Espressomaschinen zur Qualitätskontrolle und so weiter und so fort. Also alles, was so eine Rösterei an Infrastruktur und Equipment braucht, dass man sich das teilt und dadurch natürlich auch besser auslastet. Die meisten Röstereien rösten vielleicht ja ein, zwei Tage in der Woche und die restliche Zeit steht dann die Maschine still. Und das ist eben dieser Vorteil bzw. der Hintergedanke von dieser Gemeinschaftsrösterei.
Coole Sache. Genau. Ja, coole und Sache. Also ich war ganz begeistert, als du das erste Mal davon erzählt hast, weil ich denke halt auch, dass das eine gute Sache ist, so einen Ansatz zu fahren. Und ich hoffe, dass das für dich sich auch auszahlt. Was mich ja am Anfang sehr stark fasziniert hat und auch sofort gepackt hat, ist deine Idee, dass du mit dem Fahrrad, also wir sind ja beide hier in Berlin, dass du mit dem Fahrrad in einem gewissen Radius deine Kunden direkt belieferst. Also das war ja, also das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal, oder?
Das soll es auch sein. Und da warst du aber auch, muss ich dazu sagen, einer der überraschtesten Kunden, die mir begegnet sind. Ich mache das tatsächlich total gerne auch. Also ich mache es einmal im Monat. Du hast ja dann auch Kaffee bei mir bestellt. Ich habe deine Adresse angefahren, was ein bisschen, also eher am Rand meines Liefergebietes, insofern ein kleiner Umweg, aber das hat sich natürlich gelohnt. Die Idee dahinter ist ein bisschen, die Gemeinschaftsrösterei ist ein reiner Produktionsstandort, da kann man jetzt nicht reingehen und Kaffee trinken oder so mal eben vorbeigehen und eine Packung Kaffee kaufen, sondern es ist wirklich ein Produktionsstandort. Und was mir ansonsten als Kaffeerösterei fehlt, ist halt die Sichtbarkeit auch in der Stadt. Und deswegen ist dieser Gedanke, einmal im Monat mit dem Rad selber rumzufahren und meine Kunden da zu beliefern. Und dann entstehen halt auch solche Begegnungen, dass man dann mal weiter quatscht über Kaffee, über eine neue Röstung, über eine neue Sorte, über was weiß ich was. Und das macht es ja auch ein bisschen aus, dass man nicht nur irgendwie in seinem eigenen Kosmos da vor sich hin röstet und dann das vielleicht online verkauft und verschickt, sondern so der Kontakt zu den Leuten, die den Kaffee auch kaufen und letzten Endes auch zubereiten und trinken natürlich.
Ja, tolle Sache. Also ich finde das eine besonders coole Aktion und für alle, die uns zuhören, die in Berlin sitzen, auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, nicht nur bei dir Kaffee zu kaufen, sondern auch dich mal kennenzulernen, was sich also auf jeden Fall lohnt, ja. Gut, kommen wir mal zum Thema Sensorikkurs und deiner Rolle als Trainer für Sensorikkurse. Aber ich glaube, du gibst auch Kurse übers Rösten, ne? Also es ist nicht nur Sensorik, was du machst.
Genau. Ja. Genau, also es gibt ja an der Berlin School of Coffee von angefangen von Barista-Kursen bis zu Existenzgründer-Workshops und ich habe mich so auf die Sensorik und das Rösten spezialisiert und das sind so meine Kurse, die ich hauptsächlich gebe.
Ja, und das ist auch eine schöne Lokation da von der Berlin School of Coffee. Schöne Räume, gut ausgestattet, ne? Ein tolles Equipment, wie du schon gesagt hast. Also super tolle Espressomaschinen. Habe ich gesehen, ein paar Dalla Corte stehen da und Probatröster und so. Also vom Equipment her schon mal echt die besten Voraussetzungen und auch von den Räumen her die besten Voraussetzungen, um da was zu lernen. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, dann gehen wir doch mal in die Thematik Sensorik. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Ich glaube, Geschmack ist irgendwie auch relativ, aber der Ansatz ist irgendwo auch, wenn man jetzt guckt, warum schaut man sich das Thema Geschmack im Kaffeekontext an, hat ja so ein paar Sachen im Kern als Ziel, also Cupping ist da ein Schlagwort zur Qualitätskontrolle oder eben auch die Möglichkeit dann, sich über diese Geschmäcker auszutauschen, um Dinge vergleichbar zu machen. Und das Erste, was mir so in den Kopf kommt, ich war, als wir den Kurs gestartet haben, war ich eigentlich relativ unsicher, ob ich überhaupt einen Unterschied zwischen verschiedenen Sachen schmecke. Aber was du dann eigentlich gemacht hast in dem Kurs, ist uns da sehr schön auch rangeführt. Was mich als allererstes mal irgendwie, wo ich mir gar nicht so einen Kopf drum gemacht habe bisher, ist, dass ihr Geschmack und Aroma grundsätzlich erstmal unterscheidet, ne? Und da gibt es so die drei Begriffe, die du uns da nahegelegt hast, Aroma, Taste und Flavor. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, gerne. Das ist in erster Linie auch mal, um das vielleicht ein bisschen zu differenzieren, also terminologisch zu differenzieren, dass es ja unterschiedliche Sinneswahrnehmungen sind und wir aber in dem Moment, wo wir uns darüber austauschen und darüber sprechen, und ich mache das auch, ne, wenn ich jetzt sage, der Kaffee schmeckt nach Schokolade zum Beispiel, suggeriert das ja, als hätte er eine Art von Schokoladengeschmack. Und wenn man es jetzt ganz genau nehmen würde, müsste man allerdings sagen, dass Geschmack sich wirklich nur auf die Grundgeschmäcker bezieht. Also sprich süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Und das sind eben die Grundgeschmäcker, die wir ausschließlich im Mund wahrnehmen, ja, über die Rezeptoren auf der Zunge und im Gaumen. Und alles Weitere, was wir oft als Geschmack bezeichnen, ich sage jetzt mal Erdbeere, Tomate, Gewürze, Floral und so weiter und so fort, das sind streng genommen, wenn man sich korrekt ausdrücken möchte, sind es halt die Aromen und die nehmen wir nicht im Mund wahr, sondern über die Nase. Und das wissen viele, wissen es auch ganz genau. Manche haben das irgendwie so eine Idee davon. Stimmt ja, wenn man eigentlich schmeckt man ja auch über die Nase. Und jeder kennt das, wenn man jetzt irgendwie die Nase zum Beispiel zuhält oder auch verschnupft ist und die Nase deshalb verstopft ist, dass man dann nicht mehr ganz so gut schmeckt, in Anführungsstrichen. Und das ist eben genau dieses Phänomen. Und das hilft, du hast ja auch gesagt, dass es für dich eine neue Information war, sicher nicht zum ersten Mal gehört, aber irgendwie so, ne, wenn man sich dann bewusst mal damit auseinandersetzt, dass man dann merkt, ah, stimmt, genau, das gibt's diese ganz deutliche Unterscheidung. Und um das abzuschließen, weil du diese drei Begriffe genannt hattest, also im Englischen gibt es eben die Unterscheidung zwischen Taste und Aroma, wie wir es im Deutschen auch haben, also Geschmack und Aroma, Geschmack auf der Zunge, Aroma in der Nase. Und die Zusammensetzung von beiden nennen wir im Deutschen der Geschmack. Ja, das heißt auch wieder Geschmack. Und da sind halt die Unsicherheiten, wohingegen man im Englischen den Überbegriff Flavor wählt. Und Flavor beschreibt dann halt das Zusammenspiel von Taste und Aroma. Also eben von diesen beiden Sinneswahrnehmungen. Und das ist ja auch letzten Endes, was wir bei der Kaffeeverkostung machen, beziehungsweise was du auch machst, wenn du dir ein Marmeladenbrötchen schmierst und das ist, dass du halt natürlich die Gesamtheit wahrnimmst. Du nimmst die Süße wahr, du nimmst vielleicht eine Säure wahr in der Marmelade, gleichzeitig die Aromen der Frucht und das Ganze ist dann der Geschmack. Mhm. Und im Englischen würde man es halt als Flavor bezeichnen.
Ja, ist irgendwie bei uns ein bisschen verwirrend, dass wir eben bei Geschmack den Geschmack über den Mund, aber auch das die Gesamtkomposition meinen. Und Flavor ist da ein guter Weg daraus, um das irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, klarer zu machen. Jetzt ist ja nicht nur der Mund und die Nase beteiligt, ne? Also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber grundsätzlich haben wir ja wirken sich ja auch andere Sinnesorgane auf den Geschmack aus. Also so hatte ich mir das mal irgendwann, ich glaube auch in einem Buch angelesen, dass wir eben auch konditioniert sind, Wenn wir etwas sehen, was wie eine Erdbeere aussieht, dann erwarten wir halt auch eher, dass es nach Erdbeere schmeckt. Oder wenn wir etwas, sei es auch nur im Mund, erfühlen, was eher wie eine Nuss sich anfühlt, dann suggerieren wir eben auch diesen Geschmack eher damit. Ist das auch dein Eindruck, dass da eben nicht nur Mund und Nase beteiligt ist?
Auf jeden Fall, genau. Also vielleicht, ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber es macht vielleicht Sinn, noch einen Satz dazu zu sagen, wie diese Sinneswahrnehmung überhaupt funktioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Marmeladenbrot, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Marmeladenbrot, weil ich das vorhin gesagt habe, wenn ich ein Marmeladenbrot esse mit einer Erdbeermarmelade zum Beispiel drauf, dann beiße ich rein und habe relativ schnell die Assoziation, da weiß ich, aha, es ist Brot mit Erdbeermarmelade. Und das liegt nicht nur daran, dass ich sensorisch in der Lage bin, quasi Erdbeere zu identifizieren und Süße zu identifizieren, sondern es liegt vor allem daran, dass mir die Aromen von Erdbeere sehr bekannt sind, weil wir die alle, weiß ich, im Sommer essen wir alle Erdbeeren. Und diese Zuordnung von einer Sinneswahrnehmung zu einem Begriff, den wir dann am Ende dafür wählen, sprich Erdbeergeschmack oder Erdbeeraroma, der passiert ja im Gehirn, diese Zuordnung. Und diese Assoziationen werden also gestärkt mit jedem Mal, wo wir so eine Wahrnehmung haben. Mhm. Ein Beispiel, das habe ich glaube ich auch im Kurs gesagt, weil ich das ganz anschaulich finde. Wenn jemand in der Provence aufgewachsen ist, wird es dieser Person sehr leicht fallen, Lavendel zu identifizieren als spezifischen Geruch, weil die Person das tagtäglich wahrnimmt und jemand anders, der vielleicht in einer anderen Region aufgewachsen ist, dem fällt das vielleicht ein bisschen schwieriger. Und das kann man sich schon mal so merken als ein Phänomen, was da einen großen Einfluss spielt. Und das andere, was du meintest mit den anderen Sinneswahrnehmungen, ist natürlich auch der Fall, Marmeladenbrot, das schöne Beispiel. Wenn ich dir jetzt die Augen verbinde und gebe dir einfach nur das ein Stück von dem Brot im Mund, wirst du es vielleicht auch in der Lage sein, das zu identifizieren. Aber es wird dir schwerer fallen, weil die visuelle Wahrnehmung fehlt, ne? Also von diesem roten Aufstrich, ja, von dieser roten Farbe der Erdbeere. Und ja, das unterstützt uns natürlich im Endeffekt alles dabei, Sachen gut und richtig wahrzunehmen. Das sind alles Hilfestellungen. Und beim Kaffee wiederum andersrum versuchen wir diese weitere Reize auszublenden. Dass wir zum Beispiel, wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest in einer roten Kaffeetasse Kaffee verkosten und dieser Kaffee hätte in irgendeiner Art ein fruchtiges Aroma, wärst du wahrscheinlich geneigt dazu, diese
in Kirsche oder Erdbeere zu denken.
Genau, ja? genau so ist es, ja. Also an der Frucht zu denken, die also rot ist, da gibt es auch das, ja, das scheint jetzt, also das ist dir und da scheint es ist auch einleuchtend, aber da gibt es auch tatsächlich richtige Experimente dazu, dass man da beeinflusst ist, ja, je nachdem, welche Farbe der Tisch hat oder was an der Wand hängt und so weiter und so fort. Das ist total spannend. Aber natürlich sind das auch alles kleine Fallstricke, wenn man dann diese weiteren, ja, sag ich mal, äußerlichen Reize, die man ja nie hundertprozentig ausschalten kann, die da natürlich auch immer eine Rolle spielen, ne?
Ja, gut, das ist natürlich gerade, wenn man in Richtung Cupping denkt, ist das ganz wichtig, da so ja neutral wie auch irgendwie möglich zu sein. Im Kern von den Sinnesorganen konzentriert man sich aber meist nur auf Mund und Nase, ne? Da gibt es so Begriffe wie retronasal und orthonasal. Das eine betrifft wohl die Nase und das andere den Mund, ist das richtig?
Und also von der Geschmack wird auf der Zunge wahrgenommen, das ist das eine. Das ist die Wahrnehmung über die Rezeptoren auf der Zunge, über die Geschmacksknospen. Und das andere ist das ist die sogenannte olfaktorische Wahrnehmung. Das ist der Überbegriff. Ah, olfaktorisch ist alles, was wir in der Nase wahrnehmen. Und das passiert auf zwei Wegen. Und das hattest du, glaube ich, gerade angesprochen. Das passiert einmal orthonasal und retronasal. Und orthonasal ist, wenn ich aktiv an etwas rieche, also zum Beispiel an einer Blüte versuche zu riechen, indem ich einatme mit der Nase. Das ist orthonasal. Und retronasal ist die olfaktorische Wahrnehmung. indirekt über die Nasenhöhle. Also die Mund- und Nasenhöhle sind miteinander verbunden. Da gibt es diesen Luftaustausch. Und über diesen Luftaustausch gelangen also Aromen, die im Mund sich entfalten, indem wir etwas kauen oder trinken, gelangen sozusagen hintenrum über die Mundhöhle und Nasenhöhle ans sogenannte Riechepithel. Das ist große Geschmacksknospe oder Aromenwahrnehmungsknospe, ganz unsauber ausgedrückt in der Nase.
Mhm. Okay, verstehe. Verstehe. Die Zunge spielt ja auch eine große Rolle. Da gibt es diese Geschmackszonen. Da haben wir auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wirklich versucht, mal so ein, du hast so schöne praktische Übungen gemacht, in einer bestimmten Art und Weise über die Zunge mal so einen Saft drüber rollen zu lassen, sodass man ihn mehr hier oder da schmeckt. Ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Also persönlich habe ich vielleicht nicht so eine ausgeprägte Geschmacksempfindung auf der Zunge, aber es gibt so verschiedene Zonen auf der Zunge und das wird auch so eigentlich immer noch gelehrt. Ne?
Genau, das sind diese Bereiche der Zunge, die man irgendwie auch schon mal im Anatomieunterricht früher kennengelernt hat. Ne? Also, dass die Zungenspitze also eher Süßes wahrnimmt, die an den Seiten eher salzig und sauer und dann hinten am Rachen eher bitter.
Mhm.
Ich weiß, dass es da auch andere Studienergebnisse dazu gibt, dass es jetzt schon die Theorie gibt oder Thesen gibt, dass es gar nicht so ist, sondern dass wir eigentlich auf der ganzen Zunge alles gleichermaßen wahrnehmen. Da bin ich jetzt aber auch nicht Biologe oder Mediziner genug, um da die abschließende allgemeine Wahrheit drüber kundgeben zu können. Mhm. Aber mir hat es schon immer geholfen und ich finde schon, dass man es auch auf diese Art und Weise ganz gut differenziert wahrnehmen kann, zumindest was die Säure, also bei der Säure finde ich es ganz eindeutig, dass sie also eher an den Rändern, an den Seiten der Zunge wahrnehmbar ist und bei der Bitterkeit auch, dass die hinten wirklich im Rachen intensiver wahrgenommen wird. Ne? Und das heißt nicht, dass die Geschmacksknospen, sag ich jetzt mal, an der Spitze der Zunge gar keine Säure wahrnehmen können, das ist nicht so. Nur die Sensibilität ist unterschiedlich. Und du meintest aber, dass du das nicht so...
Ja, also ich habe persönlich für mich da, aber nun muss ich auch sagen, ich bin vielleicht auch da jetzt nicht das Beispiel für alle, ja, nur ich persönlich kann das nicht so gut wahrnehmen. Also zum Beispiel bei den Tests, die wir gemacht haben, hatte ich zwischendurch mal so das Gefühl, ja doch, irgendwie schon, aber ich finde das alles nicht so deutlich, also es klingt immer so eindeutig, ne? So, also das schmeckst du hier, das schmeckst du da, das schmeckst du dort. Und bei mir ist das nicht so. Aber das ist nur meine persönliche Erfahrung. Möchte da jetzt nicht die ganze Lehre in Frage stellen. Nur ich persönlich habe jetzt nicht so eine Klarheit mit diesen Zonen und auch mit so aktiven Tests habe ich mich doch ein bisschen schwer getan, jetzt nur hier oder da was zu schmecken oder besonders zu schmecken. Aber das war bei mir halt ist bei mir wohl nicht so ausgeprägt, sagen wir mal so.
Konntest du denn das stelle ich immer wieder fest, dass es vielen Leuten schwerfällt, Säure und Bitterkeit auseinanderzuhalten?
Ach, das ist ein Thema
bei dir, oder?
Ja, ja, ich habe das auch. Ich bin auch nicht immer ganz klar. Ich werde da besser. Also ich sag mal, der Kurs bei dir, der hat mir doch einen neuen Horizont geöffnet. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich mich nicht für so einen riesendollen Schmecker halte. Also wenn ich manchmal so in der Community mitbekomme, wie detailliert Menschen auch den Geschmack von Kaffee beschreiben können oder so, da bin ich jetzt nicht ich bin da nicht so eine Leuchte. Und ich habe aber wirklich in dem Kurs für mich so einen ganz neuen Horizont entdeckt. Also ich sag mal, vor dem Kurs war genau diese Differenzierung, ist es eher sauer oder ist es eher bitter, für mich gar nicht so einfach und es wird für mich aber immer klarer. Also jetzt gerade so in den letzten Tagen habe ich so ein bisschen daran auch wieder rumexperimentiert und muss sagen, doch, es ist mir jetzt deutlicher als vorher. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht wirklich nur an so ein paar Übungen. Aber grundsätzlich habe ich das Problem auch gehabt.
Ja, spannend. Also es scheint wirklich so viele, viele, das scheint viele zu betreffen, dieses Phänomen. Was ich ein Stück weit nachvollziehen kann, weil ja Kaffee, wenn er als unangenehm empfunden wird, was ja hin und wieder bei vielen, bei einigen Leuten der Fall ist, ist es meistens, weil er unangenehm sauer oder unangenehm bitter ist. Ja. Mhm. Andere negative Beschreibungen wären sowas wie langweilig oder muffig oder alt oder abgestanden, aber das betrifft ja dann eher so eine Qualität. Und diese Säure und Bitterkeit ist ja irgendwie was dann doch Leute als störend empfinden und sich, genau, aber manchmal hat das halt irgendwie ja gefühlt durcheinander bringen oder es ein und dasselbe in der Wahrnehmung ist. Finde ich total spannend, weil, also mir geht es nicht so, ich meine zumindest für meine persönliche Wahrnehmung es so differenzieren zu können, dass ich schon manche Kaffees eindeutig sehr bitter finde und andere sehr sauer, im negativen Sinne, aber müsste man, das wäre mal was mal spannend wäre, irgendwie tatsächlich mal so auch irgendwie empirisch zu untersuchen, ja, ob es da irgendwie so ein, ja, tatsächlich irgendwie dieses Phänomen so weit verbreitet gibt.
Na, das Spannende, es gibt ja auch, das ist alles so spannend, aber es gibt ja, also Bitterkeit zum Beispiel ist ja jetzt nicht unbedingt was, was man oder was man von Kindesbeinen auf toll findet. Sagen wir mal so. Ja. Also man, es gibt ja so Geschmäcker wie Bitterkeit, wo man sich eigentlich über die Erfahrung und Gewöhnung und dann vielleicht sogar schätzen und lieben lernen von über bestimmte Lebensmittel so rantastet. Ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Kaffee wahrscheinlich einem Kleinkind nicht so gut schmeckt wie uns. Gerade auch aufgrund der Bitterkeit. Ne? Es gibt ja andere Beispiele. Bier hat ja auch so eine Bitterkeit. Mhm. Ich meine, Zigaretten muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen, um das toll zu finden. Das sind auch so Gewöhnungseffekte dabei. Ne? Also, dass wir überhaupt Bitterkeit als schätzenswert oder angenehm empfinden oder so, das hat ja, ist ja auch ein bisschen paradox, ne? Weil ich glaube, in der in der Vergangenheit haben bittere Geschmäcker eher so ein bisschen uns davor gewarnt, dass man Dinge nicht essen sollte. Ne?
Ja, genau, wie du sagst. Also wenn man es jetzt tatsächlich in diesem, also evolutionshistorisch betrachtet, ist der Bitterkeit eher dazu da, um uns davon abzuhalten, was zu konsumieren, zu essen oder zu trinken. Was man ja bei allen Sachen, die du gesagt hast, theoretisch auch sagen kann, man sollte lieber kein Bier trinken.
Und auch Zigaretten
ist nicht so gut. Und Kaffee kann man sich noch drüber streiten, aber das sind natürlich alles Sachen, die es besser wäre zu vermeiden, aber die man natürlich trotzdem gerne genießt. Aber es ist witzig, ja, wie du sagst, dass man das so erlernt, tatsächlich auch ein bisschen im Alter. Ne? Also ich bin Kaffeetrinkig, ich trinke auch Bier, aber ich bin zum Beispiel noch nicht so weit, dass ich Bitterschokolade so sehr schätzen kann.
Aha.
Und da, weiß nicht, ob du das...
Ja, also bei mir ist, ich mag das, ja. Ich mag Bitterschokolade.
Siehst du, genau. Ja, und das kommt wahrscheinlich bei mir dann auch noch irgendwann.
Ja, ich weiß nicht, man muss ja auch nicht alles immer irgendwie schätzen können, was grundsätzlich...
Wie ist es mit Whisky? Nur ganz kurz jetzt
nee, Topic. Ich bin, ja, auch ein guter, ganz, ganz tolles Beispiel. Nein, ich bin die Sorte von Nicht-Whisky-Trinker. Ich kann Whisky eigentlich überhaupt nicht ab.
Ja, weil das ist auch, das ist was, was sich mir auch gar nicht erschließt. Also diese Begeisterung für diesen torfigen,
nee. Ganz ein super Beispiel. Okay. Whisky ist auch ein super Beispiel für etwas, was ja... Na, sagen wir mal, mindestens gewöhnungsbedürftig ist und wo es auch nur Menschen, glaube ich, gibt, die das entweder total schätzen und sagen, das ist das Beste, oder eben jemand auf der anderen Seite sagt, nee, das, da komme ich nicht ran. Ne?
Ist ja eigentlich auch, wenn man es jetzt beim Großen und Ganzen betrachtet, natürlich auch total gut und das sinnvoll, dass es so ist, weil wenn jetzt die ganze Welt, wenn jetzt jeder und jede ein großer Whisky-Fan wäre, dann wäre es problematisch und beim Kaffee ist es ja auch so, ne? Ja. Wenn jetzt die ganze Welt Kaffee trinken würde oder auch Beispiel Spezialitätenkaffee, den man ja auch nochmal ein bisschen abheben muss oder unterscheiden muss, ja, einfach von konventionellen Kaffee. Wenn jetzt alle Welt das gerne so möchte, dann gibt es nicht genug.
Ja, genau. Ganz genau.
Gesagt, ne?
Ja, alle Welt ist ein gutes Stichwort. Unterschiedliche Kulturen haben ja auch unterschiedliche Geschmäcker. Ne? Also ich weiß, dass klassisch ist ja so dieses Beispiel von in Asien, da isst man immer ganz scharf oder so. Und ist ja sogar so, dass zum Beispiel asiatische Restaurants hier in Deutschland dann lieber ein bisschen weniger scharf machen, weil wir das dann gar nicht so abkönnen. Also die Kultur spielt auch eine Rolle bei der Art und Weise, ja, was du gerne schmeckst oder nicht gerne schmeckst, aber vielleicht auch, was du als wie empfindest. Also die Geschmäcker sind da auch, denke ich, kulturabhängig, oder?
Ja, absolut. Also es ist, genau, also die Vorlieben sind natürlich andere, das ist das eine, ne? Also sowohl beim Essen als auch beim Kaffee könnte man es jetzt auch sagen. Also wo du jetzt asiatische Küche angesprochen hast, also asiatisch jetzt mal ganz weit gefasst, muss man ja auch nochmal alles auseinander differenzieren. Aber gibt es ja auch in einigen Kaffeeanbauregionen eine eigene Kaffeekultur, also Beispiel Vietnam oder Thailand oder auch Indien, wo der Kaffee auch ganz anders konsumiert wird. Ne? Also ich habe eine Zeit lang in Indien gelebt. Und da wird der Kaffee immer mit Milch getrunken und immer sehr süß auch getrunken. Und so diese ganz italienische Kaffeekultur, wie wir sie hier in Deutschland und in Westeuropa so kennen und schätzen, ist halt natürlich, es ist dort halt nicht verbreitet. Und das ist ja schon mal eine Sache, genauso die Art des der Zubereitung. Und wo du meintest, die Wahrnehmung der Geschmäcker und der Aromen kulturell beziehungsweise irgendwie geografisch bedingt auch nochmal eine andere ist. Das hat wieder auch was damit zu tun mit dieser Assoziation, über die wir gesprochen hatten. Ne?
Ja, ja.
Also natürlich, wenn du, ja, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Küche bleiben, ne, sozusagen in der indischen Küche zum Beispiel, welche, die indische Küche gewöhnt sind, sind natürlich sofort in der Lage, da verschiedene Curries und hier und da alles raus zu identifizieren, was uns schwerfällt, weil wir diese Küche nicht so gut kennen. Und so ist es beim Kaffee dann auch manchmal so, dass man gemeinsam Kaffee trinkt, also ich als Berliner, wie auch immer, hier sozialisiert mit jemand, der aus Lateinamerika zum Beispiel kommt, und wir tauschen uns darüber aus, und da merkt man dann auch diese Unterschiede in der Wahrnehmung beziehungsweise in der Wortfindung, dass man dann vielleicht das gleiche Aroma wahrnimmt, aber ein anderes Wort dafür findet. Ne?
Ja, das ist auch so ein ganz wichtiger Erkenntnis aus dem Kurs, den ich bei dir gemacht habe. Und das war auch super, das trifft so schön auch diesen kulturellen Punkt. Wir hatten jemanden im Kurs, also wir haben, springen wir mal kurz rüber zu Aromen. Du hast uns ein bisschen an Aromenkofferdüften schnuppern lassen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, dass eben vieles wirklich über die Nase geht und Aromen eben sind. Und da erinnere ich mich an, also das war eine super spannende Übung, ja, diese Aromenkoffer, die ihr hattet verschiedene da, ne? Die sind so, ja, das ist halt alles ein bisschen künstlich, aber ist unheimlich spannend, diese verschiedenen Aromen mal durchzutesten. Und dann hast du uns raten lassen. Und ich weiß noch, dass der eine Mann, der dabei war, der konnte einen Geruch, ich glaube, es war das gebratener Basmati-Reis oder so?
Ja. Stimmt.
Der hat das lokalisiert. Also wir haben alle gerochen und haben gedacht, ja, irgendwie kenne ich das, ja. Doch irgendwie, kommt mir bekannt. Und der hat, das ist Basmati-Reis, gebratener Basmati-Reis.
Das war Wahnsinn, ja.
Ist ein super Beispiel für, wenn du das assoziieren kannst, die Aromen. Dann fällt es viel leichter. Und ganz oft in dieser Übung war das bei mir auf jeden Fall so. Ich weiß noch, der andere Mann hat, der Wolfgang, glaube ich, war es, der hat dann sowas wie Leder gerochen. Wo wir auch alle so dachten, ja, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und er hat dann auch erzählt, ja, naja, ich hatte mal so einen Lederkoffer und so, und der hat genau so gerochen. Also ist immer wieder klar geworden, dass Aromen auch ganz, ganz viel mit diesen Assoziationen zu tun haben, ne?
Ja, voll. Ja, witzig mit dem Basmati-Reis, wo du das sagst. Das finde ich nämlich auch ein total gut getroffenes Aroma an und für sich, wenn man es dann weiß sowieso, ne, dann nimmt man es wahr. Aber ja, irgendwie auch so speziell, ja, Basmati-Reis gebraten. Und ihr hattet, glaube ich, die anderen hatten alle auch Assoziationen dazu, aber die gingen eher so in Richtung, ja, so ein Currygericht oder irgendwie, weiß ich nicht, herzhaft, so.
Herzhaft.
Sowas, ne? So, ja. Also irgendwas, was man damit verbindet. Und das ist eigentlich, in dem Moment, wo du da so anfängst, in deinem Gedächtnis zu kramen, wird dir bewusst eben, wie das funktioniert, dass es, dass man da eigentlich ja so nach einer Assoziation sucht, so von wegen, ah, das kenne ich doch irgendwie. Und dann brauchst du halt die Ledertasche, die man mal besessen hat, um dieses Leder zu identifizieren oder mit dem Basmati-Reis. Ich weiß gar nicht, ob der in der Küche gearbeitet hat oder was, aber
genau. Ja, die hatten ein eigenes Restaurant, wenn ich das war richtig erinnere. Ne, das war Restaurant so ein thailändisches vietnamesisches Restaurant, ne?
Stimmt, ja. Doch, ich erinnere mich auch noch an den Lev, ja.
Lev, genau, so hieß er.
Ja, genau. Ja, witzig. Mhm.
Ja, ist eine tolle Sache. Also diese Assoziation, das war halt auch eine Erkenntnis, die mir auch wirklich geholfen hat, weil oft war es dann so, wenn wir alle einmal durchgeschnüffelt hatten und du dann gesagt hast, nee, das ist das, dass man dann immer so diesen Aha-Effekt hat. Also, ja, na klar, ein Lederkoffer, ja, oder ja, das ist, wie auch immer, Basmati-Reis, ja. Also Assoziation,
das ist wichtig. Das ist nämlich das Gegenbeispiel, ne, wo du meintest, so spielen andere Wahrnehmungen noch eine Rolle. Und bei diesem Aromakoffer ist ja genau die Herausforderung, die Fläschchen sehen alle gleich aus. Da ist eine Nummer drauf, die Farbe der Flüssigkeit, manchmal ein bisschen klarer, manchmal ein bisschen trüber. Aber ansonsten sind es natürlich alles Aromenflüssigkeiten, die sich optisch nicht unterscheiden. Und da fehlt eben diese eine Komponente. Ne? Du riechst die Erdbeere, aber dir fehlt dazu das Bild der Erdbeere. So. Und dann, sobald du das hast, entweder das Bild, würde auch schon komplett reichen, oder natürlich noch die Information dazu, es ist Erdbeere, dann hast du es auch. Dann hast du die Hilfestellung, um das in deinem Gehirn abzurufen. Mhm. Ja.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen gesprungen von Geschmack rüber in Richtung Aromen. Ein Thema wollte ich noch mal kurz ansprechen, weil das auch immer mal wieder auftaucht. Diese Einteilung der Gesellschaft in Superschmecker und Normalschmecker und Nichtschmecker. Was hältst du denn davon?
Es hört sich ein bisschen banal an, erstmal, finde ich. Das kann man ja schon mal sagen. Superschmecker, Nichtschmecker, Normalschmecker. Bezieht sich dann wiederum einfach nur auf die Anzahl der Geschmacksknospen, die wir auf der Zunge haben. Und da gibt es also genetisch vorgegeben, also genetische Prädisposition, sind wir da alle anders ausgestattet. Ja? Und manche haben halt eben mehr Geschmacksknospen auf der Zungenoberfläche und andere ein bisschen weniger. Und deswegen ist sozusagen die genetische Veranlagung, das Potenzial erstmal Geschmack wahrzunehmen, unterschiedlich ausgeprägt bei Menschen. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass es nicht so entscheidend ist, weil du kannst theoretisch, ne, sag jetzt mal, genetisch sehr viele, sehr, sehr beglückt sein mit sehr vielen Geschmacksknospen und 10 Jahre lang Kaffee trinken. Und das heißt aber noch lange nicht, dass du sensorisch in der Lage bist, den Kaffee gut zu beschreiben. Ne? Mhm. Also ich habe das bei mir auch gemerkt. Ich hab lange Kaffee getrunken, schon immer gerne Kaffee getrunken, seit der Schulzeit eigentlich. Also jetzt nicht seit der 5. Klasse oder so, aber irgendwann dann, mit, keine Ahnung, mit 16 oder 15. Aber nie so diese bewusste Wahrnehmung gehabt. Und das fängt ja, dass man sich da selbst schult und trainiert, fängt ja erst dann an, wenn du wirklich mal sagst, so jetzt setze ich mich mal hin und jetzt probiere ich mal den Kaffee und lass mich mal drauf ein, was ich da überhaupt alles identifizieren kann. Das hast du vorher vielleicht auch schon gemacht, aber du hast ja auch gesagt, dass dieser Kurs für dich in dem Sinne so ein kleiner Quantensprung war, weil man dann mal den Anlass dazu hat, mal sich diese Zeit auch zu nehmen und diese, ja, sag ich mal, das Interesse und die Leidenschaft, die spielen da natürlich auch eine Rolle in der Unterstützung dabei, die Sachen auch wirklich wahrnehmen zu können. Weil du kannst theoretisch 1000 Tassen Kaffee trinken und immer noch nicht Säure und Bitterkeit auseinanderhalten, wenn du dir nicht die Mühe machst, das zu tun, weißt du?
Mhm. Ja, vor allen Dingen muss man, glaube ich, auch sagen, dass Es ist sehr förderlich, wenn man sich darüber austauscht, ne? Also wenn man anfängt, wirklich darüber zu reden und auch wirklich mal vielleicht auch so, ja, in Bezug auf Cupping oder so, dann auch mal ein paar Notizen dazu zu machen, dass da zwingt man sich selber überhaupt erstmal Worte zu finden. Also ich glaube, dass der Geschmackssinn und die Art, wie wir Aromen wahrnehmen, dass das eine ganz große Welt ist, die wir alle irgendwie eigentlich für uns erfahren können, aber wir verwenden nicht viel Zeit drauf auf die Beschreibung dessen. So habe ich ein bisschen das Gefühl.
Ja.
Und dieses Beschreiben und sich darüber austauschen, das schult dann so ein bisschen mehr, ne? Also sich mal, kommen wir nochmal zu den Grundgeschmäckern, ja, süß, sauer, bitter, salzig, klingt ja erstmal irgendwie total klar, ne? Ich glaube, da hat man, jeder hat so eine Vorstellung, was ist süß, was ist sauer, was ist salzig, aber wenn man dann Kaffee probiert und dann wirklich genauer mal in dem Kaffee versucht, dieses süß von sauer zu unterscheiden oder eben, wie wir vorhin besprochen haben, bitter, dann wird es schon etwas komplexer und da hilft es schon, sich auch mal darüber auszutauschen. Also was mir zum Beispiel dabei auch wieder sehr gut gefallen hat, ist, dass wir lange über sauer gesprochen haben. Also, dass es eben verschiedene Arten von sauer gibt, dass süß irgendwie dicht bei sauer liegt. Und da haben wir ja auch tolle Tests gemacht. Du hast da verschiedene Säfte gehabt, von denen wir nicht unbedingt wussten, was es ist. Und du hast uns das dann schmecken lassen und einteilen lassen, was mehr oder weniger dichter beieinander liegt oder nicht so dicht beieinander liegt. Und das war mir auch alles gar nicht so klar, welche Dimension sauer eigentlich haben kann. Also mal auf Saft bezogen, ja.
Stimmt, ja. Es stimmt, da sprichst du ein großes Feld an, ja. Weil Säure ja auch bei Kaffee irgendwie wahnsinnig wichtig ist. Das ist ja überhaupt erstmal, ich weiß nicht, wie es für dich war, die Erkenntnis, dass Säure so bedeutsam ist auch. Bei Kaffee hat dich das auch überrascht, erstmal generell?
Also eigentlich nicht, dass Säure mit Kaffee konnotiert wird, sondern dass wirklich das so eine starke Bedeutung hat, also wie zentral Säure bei Kaffee ist, genau.
Genau, ja, das meinte ich nämlich, genau, das ist natürlich klar, es ist, also ne, Säure, dass das in Verbindung steht mit Kaffee schon, das sagen ja auch die Leute, die Säure dann als negativ empfinden. Aber wenn man jetzt sensorisch an die Beschreibung von Kaffee und auch unter Umständen an die Bewertung der Qualität eines Kaffees herangeht, dann ist diese Kategorie Säure ganz, ganz zentral und ganz, ganz entscheidend und eigentlich ein Aspekt bzw. ein Merkmal des Kaffees, welches, wenn es eine gute Qualität hat, den Kaffee total bereichern kann. Ne? Also eigentlich ist eine Säure, also zum Beispiel für mich auch, ich finde eine Säure, wenn sie sehr angenehm ist und gut ausgeprägt, macht sie den Kaffee erst überhaupt spannend. Ne? Und da gibt es dann natürlich dann wiederum unterschiedliche Arten von Säuren. Sei es jetzt eine zitrische Säure oder eher eine Säure, die mehr in Verbindung mit einer Süße steht, also so eine Mellow Acidity. Gibt es dann eine Vielzahl an Begrifflichkeiten, die wir jetzt hier nicht alle auffächern müssen, aber wie man also Säuren unterscheiden kann. Und spannend auf jeden Fall. Ne? Und auch alles in Abhängigkeit, da haben wir auch ein bisschen im Kurs drüber geredet. Und das finde ich bei Kaffee allgemein auch so spannend, dass diese Zusammenhänge immer so gegeben sind. Ne? Die Säure kommt natürlich nicht von irgendwo her, sondern das ist immer ein Zusammenspiel von, wie der Kaffee geröstet wurde, auf welcher Anbauhöhe der Kaffee gewachsen ist, wie lange der Reifeprozess war, welche Pflanzen noch um die Kaffeepflanze herum auch noch gewachsen sind, sprich wie die Nährstoffversorgung im Boden ist, etc. pp. Also diese ganzen Sachen wirken sich am Ende alle darauf aus, was ich für eine Säure und natürlich auch dann am Ende für Aromen in der Tasse habe.
Ja, was mich also dabei vollkommen fasziniert hat, ich meine, das sind alles jetzt so Sachen, die wahrscheinlich, wenn man drüber redet, jeder so sagen würde, ja, ist klar, aber dass man, ja, wie du schon sagst, also eine zitrische Säure hat, die aber eigentlich was anderes ist, wie so eine klassische Traubensäure, wie vielleicht Milchsäure, also, ja. Dass eben Säure überhaupt, also, ich sag mal ehrlich, vorher war sauer für mich irgendwie, ja. Obwohl ich wusste, dass es unterschiedliches Sauer gibt und dass eine Traubensäure viel dichter an einer Süße dran ist, als vielleicht eine zitrische Säure oder so. Mhm. Aber das mal so wirklich vor Augen geführt zu können, das ist, das sollte man sich echt nochmal, also da helfen halt diese Übungen, die du gemacht hast mit diesen verschiedenen Säften, extrem gut diese Bandbreite zu erfahren am besten. Ja, also ich glaube, das ist auch schwer drüber zu reden. Es ist immer ein bisschen schwierig, über so eine Sachen zu reden und sehr viel besser, das zu erfahren. Und das habt ihr im Kurs, hast du im Kurs auch großartig gemacht. Was ich auch spannend fand, muss ich auch noch mal sagen, dass es sogar im Kaffee ein salzig gibt. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich wirklich überrascht war. Du hast, glaube ich, einen Espresso sehr kurz zubereitet, also nur ein paar Sekunden, und dann konnte man da Tatsache eine gewisse, sowas wie so, ja, so eine Salzigkeit, so eine Elektrolyte irgendwie so rausschmecken. Das war für mich auch eine Erkenntnis, die ich nicht, also ich hätte gedacht, dass salzig eigentlich im Kaffee gar nicht so richtig vorkommt.
Ja, es war, also das, was du jetzt sagtest, es war auch, ich habe das ja auch irgendwann mal das erste Mal so wahrgenommen, da hat mir jemand anders mal gezeigt, dieses Salz, und es war auch, also für mich dann damals eins der aufschlussreichsten, beziehungsweise irgendwie so spannendsten Momente, ja, dass man dieses Salz da so intensiv wahrnehmen kann. Das können ja auch wirklich auch, kann man zu Hause, also man braucht eine Siebträgermaschine dafür, kann man es mal ausprobieren. Die ersten paar Sekunden einer Espresso-Extraktion sind sehr konzentriert, das Ergebnis, sehr ölig, sehr mit Sedimenten, sehr, hat so eine cremige Textur schon fast und eben halt diese salzige Note, die dann später überlagert wird von anderen Aromen und Geschmäckern. Ne? Mhm.
Ja, und wo wir uns auch lange darüber unterhalten haben und wo sich ja irgendwie so ein bisschen die Geister scheiden, ist bei diesem Grundgeschmack Umami. Mhm. Also das ist ja, ich versuche mal zu beschreiben, wie ich es verstanden habe, weil ich weiß nicht, ob ich es eigentlich verstanden habe. Umami ist so eine Summe aus Geschmäckern, die mehr oder weniger mehr als ein Grundgeschmack enthält. Also etwas, was sowohl etwas bitter als auch etwas salzig als vielleicht auch etwas Säure in sich trägt, das könnte man vielleicht so als Summe, als Umami beschreiben. Ich weiß noch, wir haben Maggi auch probiert und das war das, was vielleicht noch am ehesten als Umami durchgegangen ist. Habe ich das richtig verstanden? Weil das ist so ein Begriff, der mir auch irgendwie, der immer wieder vorkommt, aber ich weiß auch gar nicht, ob das im Kaffee wirklich eine Rolle spielt, ja?
Es spielt manchmal eine Rolle, also es gibt dann aber weniger die Beschreibung Umami, als dass es manchmal die Beschreibung von Savory, also herzhaft, gibt, tatsächlich auch auf Kaffeeverpackungen, da kannst du auch mal gucken. Es wäre jetzt keine Aromenbeschreibung, die mich jetzt persönlich ansprechen würde, aber die gibt es auf jeden Fall und das geht so in die Richtung. Ne? Und ansonsten muss man auch dazu sagen, Umami, wir haben darüber gesprochen, weil es einer der Grundgeschmäcker ist, so zumindest festgelegt, wissenschaftlich festgelegt. Und für den Kaffee spielt es aber nicht so eine große Rolle, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also diese Savory Flavor schon. Und bei Umami, du hast es im Grunde genommen ganz gut schon beschrieben. Es ist vielleicht deswegen auch so schwer greifbar für uns, weil wir natürlich mit süß, sauer, salzig, bitter, das ist irgendwas, was wir alle lange kennen und sehr schnell zuordnen können. Und Umami ist also eher ein Geschmack, der vorkommt durch, entstanden zum Beispiel durch Fermentation von Sachen, also fermentierte Sojabohnen. Sojasauce ist ja auch durch Fermentation entstanden. Und das ist eben nochmal was anderes als salzig und süß, aber es ist eben dieses Zusammenspiel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so viel besser als du kann ich es auch nicht beschreiben, glaube ich. Weil ich dann irgendwann habe auch meinen Haken dahinter gesetzt, dass ich gesagt habe, so, okay, Umami, das ist, nehmen wir in der Mitte der Zunge wahr, es ist irgendwie proteinreich, es ist herzhaft, aber für den Kaffee jetzt, für die sensorische Beschreibung von Kaffee nicht so spannend wie jetzt zum Beispiel Säure.
Ja, japanisch steht für, ich habe mir mal notiert, wohlschmeckend, könnte ja alles sein, ne?
Ich habe, ist ganz witzig, weil ich habe gerade, ich habe ein T-Shirt an, von, jetzt nicht extra deswegen angezogen, aber Das habe ich mir gekauft, das ist ein roter Punkt auf der einen Seite in der Mitte. Also auf der einen Seite. Und darunter ist ein japanischer Schriftzug. Und dann haben mich natürlich alle Leute mal gefragt, was steht denn da drauf? Und ich war so dumm und habe nicht geguckt, was da drauf, also habe es nicht übersetzt, bevor ich es gekauft habe. Da hätte ja auch sonst was draufstehen können. Ich bin ein Idiot oder so. Auf jeden Fall steht da Umami drauf. Fand ich jetzt nur einen witzigen Fun-Fact, dass wir darüber reden. Und ich gucke gerade so runter und denke so, stimmt, das ist ja das T-Shirt mit dem Umami.
Das ist das Podcast-T-Shirt zur Sensorik. Sehr schön, Umami. Okay. Und das ist am Ende ein Schriftzeichen?
Das sind so mehrere. Ich kenne mich jetzt mit japanischer Schrift überhaupt nicht aus. Das sind also so ein paar wahrscheinlich Buchstaben oder ich weiß noch nicht mal genau, wie die japanische Schrift aufgebaut ist. Aber es heißt auf jeden Fall Umami, was da steht.
Cool. Naja, siehst du mal, da sind wir ja beim Thema. Okay, Geschmäcker, haben wir viel drüber geredet, ist ein Teil. Aromen haben wir schon ein bisschen drüber geredet, aber ich würde gerne nochmal in dieses Feld Aromen kurz eintauchen. Da gibt es ja das Flavor Wheel. Ich glaube, das ist was, was ganz zentral ist, auch für die Beschreibung von, ich sage jetzt mal, Geschmäcker im Sinne von Flavor. Und ja, ist auch schwer zu beschreiben, aber kannst du vielleicht kurz sagen, das Flavor Wheel hilft uns im Grunde genommen, Dinge sortiert einzuteilen, oder? Ist das
Ja, also es ist ein, also es können auch alle, die das jetzt hören, um sich das mal visuell zu veranschaulichen, kann man es auch einfach mal googeln, also Aroma Wheel, Flavor Wheel, Coffee. Und was man dann findet, ist ein Rad, also ein Kreis. Und der hilft uns im Endeffekt dabei, so ein bisschen sukzessive schrittweise uns der Beschreibung von Kaffee zu nähern. Weil wenn ich jetzt eine Tasse Kaffee trinke, mag es schwer sein, direkt zu identifizieren, ist das jetzt irgendwie Blaubeere oder kandierte Cranberry oder weiß der Kuh was? Also so eine sehr detaillierte Beschreibung vorzunehmen, ist oft schwierig. Und dieses Flavor Wheel bzw. Aromarad ist also in unterschiedlichen Ebenen aufgebaut. Und die erste Ebene spaltet sich auf in zwei Kategorien. Und das ist erstmal nur enzymatisch und Karamellisierungsaromen. Das sind diese zwei großen Aromenkategorien. Und von dort ausgehend wird es dann immer weiter in mehreren Ebenen ausdifferenziert. Also Beispiel die Kategorie Enzymatik teilt sich dann auf in fruchtig, in floral und in würzig. Ja, und da kann man dann schon mal einen Schritt weitergehen. Und dann die Kategorie Frucht, also die Ebene Frucht, teilt sich dann wiederum auf in tropische Frucht, Beeren und so weiter und so fort. Und so kann man also sukzessive immer ein bisschen weiter fortschreiten. Und dieses Aromarad soll dann im Endeffekt helfen, so ein bisschen besser einordnen zu können, wie man den Kaffee gut beschreiben kann. Ja, als Hilfestellung. Gibt es, glaube ich, auch, nee, ich glaube es nicht, ich weiß es. Ich habe nämlich letztens das erste Mal auch so eine Weinverkostung gemacht. Gibt es also im Wein auch.
Okay. Und die sind aber unterschiedlich oder benutzt man einfach dasselbe?
Die sind unterschiedlich. Also wir haben in der Berlin School of Coffee eins konzipiert, was auf Kaffee spezialisiert ist, also speziell angewendet ist, und das beim Wein ist schon nochmal anders. Da sind schon nochmal andere Aromen. Kaffee ist ja auch aromenreicher. Also Kaffee hat im Grunde genommen mehr identifizierbare Aromen als Wein. Und aber auch beim Kaffee wird man unterschiedliche von diesen Darstellungen davon finden im Internet. Aber spannend. Empfehlenswert ist natürlich das von der Berlin School of Coffee.
Natürlich, natürlich. Das ist das Beste.
Haben tatsächlich sehr viele Röstereien auch bei sich hängen, weil es schön visualisiert ist.
Ja, ist es wirklich, ist es wirklich. Und es ist sehr hilfreich, wenn man sich daran tastet. Man kann sozusagen, je nachdem, wie detailliert man schon ist im Geschmack und in der Wahrnehmung, kann man sich von innen nach außen arbeiten. Enzymatisch ist ja so der Teil, der mehr oder weniger mit der Bohne mitkommt, und dann gibt es den großen Teil, der mehr oder weniger beim Rösten entsteht. Kann man das so sagen?
Ja, ne? Also ja, doch, das kann man auf jeden Fall, man könnte da jetzt noch ergänzen, aber es ist auf jeden Fall erstmal genau der richtige Ansatz, ja.
Ja, ergänz mal ruhig, also ich bin offen für Ergänzung.
die Enzymatik, oder ich fange mal andersrum an, dann ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher zu verstehen, Karamellisierungsaromen. Das ist die eine der zwei großen Kategorien, mit denen das Aromarad startet, wenn man so möchte, wenn man jetzt in der Mitte, von der Mitte ausgeht. Und das ist eine Kategorie, oder die Karamellisierungsaromen entstehen, wie der Name schon sagt, im Kaffee durch Karamellisierung von Zucker. Und ganz einfach vorzustellen, weil Kaffee, die Kaffeebohne im Grünzustand, also zum großen Teil aus Kohlenhydraten besteht, die dann, das sind komplexe Zuckerketten, die dann durch die durch den Einfluss von oder durch die Einwirkung von Wärmeenergie sich aufspalten in Einfachzucker, Zweifachzucker, der dann im weiteren Erhitzungsprozess, was ja während der Röstung passiert, karamellisiert. Und dadurch entstehen eben diese Karamellisierungsaromen, die wir typischerweise sowas wie Schokolade kennt, ne? Oder nussig, Nougat, bis hin zu Bitterstoffen, weil eben dieser Karamellisierungsprozess, je weiter er fortschreitet, sprich je dunkler ich die Bohnen röste, umso weiter schreitet auch der Karamellisierungsprozess fort und am Ende davon ist ein verbrannter Zucker, der dann nur noch bitter schmeckt und auf dem Weg dahin kommen halt immer mehr Bitternoten dazu. Und das ist auch der Grund dafür, warum Kaffee, der dunkler geröstet ist, mehr Bitternoten hat als Kaffee, der heller geröstet ist. Ja. Mhm. Und diese zweite Kategorie, die Enzymatik, sind, das hast du schon ganz gut angedeutet, Aromen, die die Bohne auf irgendeine Art und Weise mitbringt. Sprich, als erstes mal durch die Varietät. Ja, also eine Varietät ist sowas wie eine Rebsorte beim Wein. Also die Arabica-Bohne hat verschiedene Varietäten und je nachdem, welche Varietät es ist, bringt diese Pflanze natürlich schon mal ein gewisses Potenzial mit. Dann wirkt sich die Mineralstoffversorgung im Boden auf die Enzymatik der Kaffeepflanze aus. Die Sonneneinstrahlung, die Anbauhöhe und so weiter und so fort. Und dann später auch die Prozesse der Aufbereitung. Und dadurch entsteht eben diese große Vielfalt an enzymatischen Aromen, die wir typischerweise als floral, fruchtig oder auch würzig beschreiben und die eigentlich so ein Kaffee, ja, so finde ich zumindest, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, erstmal besonders spannend machen. Ja, so gerade auch, wenn wir jetzt über Single Origins sprechen und nicht Blends, wie wir es im Espresso-Bereich kennen.
Ja, ja, das ist schon eine ganz spannende Sache, weil umso, ja, man kann ja sagen, das taucht dann eher bei hell gerösteten Kaffees aus, weil umso mehr du röstest, umso mehr gleicht sich ja der Geschmack Richtung
Karamellisierung an.
Ja, genau. Sagen, ne? Also im hell gerösteten Bereich gibt es halt noch ganz viel Unterschiede und umso dunkler man wird, umso weniger kann man da noch was unterscheiden. So ist meine Wahrnehmung.
Genau.
Ne?
Ja, doch, ja, genau.
Ja. Naja, spannend.
Eigentlich gerne lieber Filterkaffee oder lieber Espresso?
Also ich bin klassischer Espresso-Trinker, allerdings trinke ich eigentlich nur Cappuccino. Ich trinke selten eigentlich wirklich Espresso. Was mich jetzt mehr und mehr gepackt hat, ist halt auch helle Kaffees mehr zu trinken. Und die bereite ich dann auch gerne im Sommer zum Beispiel als Cold Brew zu. Und was ich aber auch mehr und mehr mir aneigne, ist eben andere Zubereitungsmethoden, wo es dann eben auch besser ist, wo man eher dann auch heller geröstete Kaffees gut schmecken kann. Deswegen fand ich auch den Tipp nochmal ganz gut mit der Herdkanne. Ich bin auch jemand, der die Herdkanne immer mal wieder benutzt, auch wenn ich im Urlaub bin und so. Und da bin ich selber schon auf den Gedanken gekommen, lieber helle Kaffees zu nehmen. Allerdings habe ich es noch nie, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie probiert, mal so einen richtig leckeren, super fruchtigen, hochwertigen Kaffee in einer Herdkanne zubereiten. Ich werde das machen, auf jeden Fall.
Okay, ja. Das ist ein Tipp von mir. Es ist echt, es ist lecker.
Glaube ich. Ich kann mir das gut vorstellen und ich habe richtig Lust drauf. Ich habe, glaube ich, sogar noch ein bisschen was da und würde das dann auf jeden Fall mal, vielleicht sogar morgen früh gleich mal probieren.
Ja, toll, ja. Mhm. Man kann ja mit allem experimentieren und das ist wirklich auch was. Ich finde ja die Herdkanne ganz, ich mag die ja ganz gerne, weil die irgendwie so einfach ist.
Ja,
du machst irgendwie Wasser rein, machst Kaffee rein und dann kommt es auf den Herd und spudelt einmal durch und erzeugt dabei auch so ein gewisses Ambiente, was ich auch ganz gut finde. Und ja, deswegen, ich bin eigentlich ein großer Fan davon, auch wenn es geschmacklich natürlich durch diese große Erhitzung des Wassers nicht so ganz optimal ist, aber.
Ja, ich denke auch, da gibt es jetzt viele, denen sich sozusagen wahrscheinlich die Geschmacksknospen biegen, wenn sie das hören. Aber ich würde da jetzt selber nicht urteilen, bevor ich es nicht probiert habe. Und da ich selber sowieso die Herdkanne mag, ich werde es auf jeden Fall mal testen. Ja. Vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall. Vielleicht nochmal ein Thema, Karl. Wir haben ja, ja die Sensorik, warum machen wir das? Im Grunde genommen habe ich es ja am Anfang auch schon gesagt, geht es auch ein bisschen darum, über Cupping dann Kaffee zu verkosten, zur Geschmacksbewertung im Großen und Ganzen, Qualitätskontrolle, um die Sachen zu vergleichen. Cupping hast du auch, also wir auch in dem Kurs war natürlich Cupping ein großer Teil. Und ich muss sagen, auch da war ich ziemlich fasziniert darüber, dass ich persönlich überhaupt in der Lage bin, da wirklich ernsthaft wirklich Unterschiede zu schmecken. Und eine Übung, die du gemacht hast, die wollte ich auch noch mal kurz ansprechen. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Da haben wir drei Kaffees oder verschiedenste Gruppen, jeweils drei Kaffees geschmeckt und mussten dann aus den drei Kaffees immer den einen rausschmecken, der anders ist. Ich weiß nicht, da gibt es so eine Übung, die nennt sich
Triangeltest.
Triangeltest, genau. Und das fand ich ja wahnsinnig faszinierend, also unter anderem auch, weil ich da für mich Tatsache, ich glaube, jedes Mal den einzelnen, der anders war, rausgeschmeckt habe. Nun muss man sagen, das war jetzt nicht auf so einem Q-Grader-Niveau, was wir gemacht haben, aber das waren schon so, wie soll ich sagen, also die Unterschiede waren nicht immer ganz deutlich. Kannst du noch mal kurz was zu dem Triangeltest sagen, weil das war so ein Einstieg ins Cupping, wo ich echt wirklich fasziniert von war.
Das Setup vom Triangeltest ist, dass, so wie du schon gesagt hast, wenn wir jetzt mal ein Setup nehmen, sind drei Tassen Kaffee, zwei davon sind identisch. Und die dritte unterscheidet sich. Und das kann ein Unterschied sein, der sehr weitreichend ist. Also ich könnte jetzt zwei Arabica-Kaffees und einen Robusta-Kaffee auftischen. Das würden wahrscheinlich die allermeisten noch den Unterschied erkennen. Das habe ich jetzt bei uns im Kurs meines Wissens nicht gemacht, sondern ich mache das schon mal ein bisschen anspruchsvoller. Man kann dann zum Beispiel einen Kaffee aus der gleichen Anbauregion nehmen, der aber unterschiedlich aufbereitet ist. Klassischerweise einen gewaschen und einen trocken aufbereiteten, die sich unterscheiden. Man kann in der Grammatur ein bisschen abweichen, dass man den einen Kaffee, was weiß ich, mit 10 Gramm zubereitet, den anderen mit 8 Gramm und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und der Test macht Spaß, weil es natürlich auch mal so ein kleines Ratespiel ist. Man soll es natürlich wahrnehmen, aber ne, dass man das so hat, so einen kompetitiven Charakter, der ganz, ganz, ganz nett manchmal ist. Und ist auch Bestandteil von diversen professionelleren Zertifizierungen, also sowohl beim Q-Grader, ja, das ist also diese sowas wie der Sommelier beim Wein, das ist der Q-Grader beim Kaffee, also da kommen diese Übungsmethode und Trainingsmethode und auch Prüfungsmethode vor und bei so Cup-Tasting-Meisterschaften auch, ja. Ja. Das hilft, also du meintest ja auch, dass dir das gut gefallen hat und das Schöne daran finde ich eigentlich, dass man ja so ganz unvoreingenommen erstmal die Tassen probiert, ne, da sagt dir jetzt noch keiner was dazu, sondern probier es einfach erstmal. Du musst auch nicht die kandierte Cranberry rausschmecken, sondern du musst erstmal nur sagen, so, ich finde, der ist irgendwie anders. Das ist so ein ganz guter Einstieg.
Ja. Genau, das ist ein super Einstieg und hat mir auch toll gefallen. Ich meine, danach haben wir dann noch richtig, ich weiß nicht, 10 Tassen ganz intensiv gekappt und so. Das war nochmal schön zu sehen, was wir danach alles noch gemacht haben, wo wir dann auch aufgeschrieben haben und die Geschmäcker verglichen haben und so. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber tolle Übung. Und was mich wirklich fasziniert hat, ist, ich glaube, du hattest eine Übung dabei, wo du dieselben Kaffees zweimal gleich geröstet und einmal, das war so eine Varianz mit ein paar Grad weniger oder ein paar Grad mehr geröstet hast. Mhm. Und dass ich, also ich möchte ja nicht jetzt ein Eigenlob, aber dass ich das schmecken konnte, dass der eine da anders ist, das hat mich schon ziemlich stolz gemacht.
Siehst du, vielleicht warst du deswegen auch so hooked vom ganzen Thema Sensorik,
ja,
weil du ja so bestärkt warst.
Ja, darin.
Ja, ist doch super, ja. Mhm.
Also, ja, fand ich, ich war
vollkommen fast... Da war nämlich der Unterschied nicht so groß, nee. Jetzt erinnere ich mich daran.
Nee, und ich könnte auch nicht mehr sagen, was anders war oder so. Also das jetzt im Detail zu beschreiben, der eine ist so, der andere so, kann ich. Das war näher so ein Wahrnehmen von, die sind gleicher und der ist eben nicht so gleich. Und ja, das hat mich wirklich... Also es hat mich ein bisschen aufgebaut, muss ich sagen. Ja,
ja, schön.
Fand ich schon gut.
Ist das
gut.
Ja.
Aufbereitungsmethoden hast du angesprochen, Anbaugebiete, alles das hat alles große Auswirkungen, müssen wir aber jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen. Ne? Es ist auf jeden Fall vielleicht nochmal eine Sache wert. Es gibt ja die Aufbereitung, gibt es ja dieses Washed oder Natural-Thema. Da gibt es so grundsätzlich auch Tendenzen. Ne? Das eine schmeckt eher so, das andere eher so. Also kann man das so einteilen?
Jein. Also es kann einem manchmal helfen. Oder man kann mal sagen, in der Tendenz kommen die trocken aufbereiteten, die auch Naturals genannt werden, oft etwas fruchtiger daher. Manchmal auch oder häufig auch etwas süßer. Und im Großen und Ganzen etwas komplexer, wobei viele mit dem Begriff Komplexität auch nicht so viel anfangen können, aber so sehr facettenreich, wohingegen gewaschene Kaffees in ihrer Gesamtstruktur, Aromenstruktur so ein bisschen klarer sind, ein bisschen differenzierter, nicht ganz so umfangreich, nicht ganz so komplex, oft ein bisschen säurebetonter und so diese Tendenzen jetzt mal so ganz grob gesagt, ne? Kann man schon erkennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kaffee kaufe selber, dann achte ich schon darauf, wie der aufbereitet ist. Und ich persönlich mag sehr gerne trocken aufbereitete Kaffees. Und dann wähle ich den Kaffee schon anhand unter anderem anhand der Aufbereitungsmethode aus, weil ich dann so ein bisschen weiß, was mich erwartet. Ne? Das finde ich persönlich, ist meine Vorliebe. Ich weiß, kenne aber auch Leute, die das ganz genau andersrum empfinden, die dann eher die gewaschenen Kaffees lieber mögen.
Ja, ja, gibt's glaube ich für alles irgendwie dann Liebhaber, Anbaugebiete, auch ein ganz großes Thema. Natürlich ist das ein Unterschied, ob man einen Kaffee aus Afrika hat oder aus Südamerika oder vielleicht aus Asien. Ne? Also das.
Genau. Ne, das sind also zum einen die Anbauhöhe spielt eine große Rolle, die ja auch in den unterschiedlichen Anbauländern beziehungsweise Region sehr unterschiedlich ist und dann alles andere, was sich da noch klimatisch auf die Kaffeepflanze auswirkt, von Sonneneinstrahlung bis hin zu Feuchtigkeit in der Luft und im Boden, Nährstoffversorgung im Boden und so weiter und so fort. Mhm. Dann oft auch ganz einfach die Gepflogenheiten oder wie der Kaffee dann am Ende geerntet, gelagert und aufbereitet wird, das ist einfach auch ganz unterschiedlich in den unterschiedlichen Anbauregionen.
Und im besten Fall kann man das sogar schmecken. Ne? Also wir hatten glaube ich das Thema mit äthiopischem Kaffee, der durch seine Fruchtigkeit schon immer sehr besonders ist und das kann man schon grundsätzlich, also ich sag mal, wenn man sich viel damit auseinandersetzt, dann weiß man schon vom Geschmack her am Ende, ob das eher ein afrikanischer oder eher vielleicht ein asiatischer Kaffee ist oder so. Ne?
Auf jeden Fall, ja, genau.
Tolle Sache,
natürlich, ja. Ne, Klammer auf, mit vielen Ausnahmen, genau. Klammer zu, auf jeden Fall, aber so die Tendenz auf, kann man das so, ne? Also ich habe auch meine Vorlieben, dass ich sage, ich mag zum Beispiel kolumbianische Kaffees sehr gerne und äthiopische. Und das liegt ja nicht nur daran, dass, also es liegt halt daran, dass die einen gewissen Charakter oft haben.
Ich glaube, wir sind soweit durch. Mir fällt eigentlich nur ein Ding noch ein, was mir auch gut gefallen hat, war, als wir beim Kappen waren, hast du uns eine Möglichkeit gezeigt, über die Cupping Cups, also über die Tassen, die wir die wir zum Schmecken testen benutzt haben, uns einen eigenen Blend über das Cupping zusammenzustellen und nicht in diese Dimension eintauchen zu müssen, erst Bohnen zu rösten, die dann zusammenzuschmeißen und dann zu schmecken. Also ich weiß nicht, wie das heißt, aber das fand ich auch super faszinierend, dass man, wenn man Kappen tut, dass man dann natürlich, indem man ein Teil hiervon, drei Teile davon, fünf Teile davon zusammenmischt, dass man darüber super schnell eigentlich probieren kann, wie verschiedene Kaffees, welchen Charakter die als Blend bekommen. Ne?
Ja, Wet Blending heißt es.
Wet Blending, ja, genau.
Den Begriff nicht hattest. Mhm. Total gängige Methode, wende ich auch also regelmäßig an in der Rösterei. Mhm. Der erste Schritt vom Blenden, genau, bevor du jetzt anfängst, da groß vorher Bohnen abzuwiegen, pipapo, einfach einen Tisch mit den, was weiß ich, 10 verschiedenen Kaffees oder was auch immer man in Erwägung zieht, miteinander zu kombinieren, aufbauen und dann immer in Anteilen von 10, das wäre dann sozusagen der Gesamtblend, einzelne Bestandteile dazu addieren. Ne? Also wie du sagtest, so 5-mal den brasilianischen Natural und dann 3 Löffel davon und nochmal 2 Löffel davon und dann hast du 10 Einheiten und kannst das dann probieren. Und es macht Spaß und es ist sehr einfach.
Ja.
Und sehr aufschlussreich.
Sehr aufschlussreich, genau.
Warst du zufrieden damals mit deinem Blend?
Nee, überhaupt nicht, nee. Karl. Ich habe mehrfach versucht und habe da irgendwie nur Plärre gehabt. Also es hat mir irgendwie, okay. Ich habe das überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt, irgendwas Vernünftiges zusammenzumischen. Aber ich weiß, war dann auch fortgeschrittene Stunde. Ne? Das ist ein ganzer Tag, ja. Wo man, ich weiß nicht, wie viel verschiedene Geschmäcker ich dann auch schon im Mund hatte. Das war vielleicht auch nicht die beste Zeit
für mich. Ich hatte auch einfach gesagt, bitte keinen Kaffee mehr. Egal, was du da zusammenblendest, nicht noch mehr.
Ja. Karl, Mensch, ich weiß gar nicht, wie sehr ich dir danken soll. Das ist toll. Wir sind einmal durchs Thema durch. Aus deiner Sicht haben wir was Wichtiges vergessen, was man unbedingt noch ansprechen muss, oder?
Also es ist natürlich im Großen und Ganzen sehr viel umfangreicher als das, was wir besprochen haben. Aber das ist ja auch klar.
Garantiert, ja.
Und wir haben jetzt so einen kleinen Rundumschlag gemacht und dafür war das, glaube ich, schon ganz, ganz ordentlich. Also wir haben viele Sachen einmal angesprochen. Und so was ganz Wichtiges, was ohne die Information diese Folge jetzt nicht auskommt, fällt mir nicht ein.
Das ist gut. Das ist gut, dann haben wir das schön beleuchtet. Klar, das ist natürlich hier in der Stunde oder Stunde 10, was wir haben, kann man dieses Thema nicht erschöpfend erklären. Deine Kurse sind einen ganzen Tag mit viel Praxis und so schwer zu empfehlen und wirklich nicht nur aufschlussreich, sondern auch wirklich ja, interessant, unterhaltsam, kurzweilig, großartig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Ja, das freut mich zu hören, dass du da auch so viel mitgenommen hast.
Mhm. Wie sieht es bei dir denn aus? Wie geht es weiter so?
Ich bin jetzt dabei, das hatte ich ja anfangs gesagt, in dieser Gemeinschaftsrösterei, die wir jetzt also erst, die jetzt ganz neu gegründet ist. Da ist noch viel, viel, viel Baustelle. Da wird noch viel umgebaut und viel gemacht. Und das wird noch eine Weile auch mich betreffen und beschäftigen, da richtig anzukommen. Und ansonsten bin ja mit meiner Rösterei noch ganz jung am Start und werde das jetzt in den nächsten Monaten kräftig ausbauen und weiterhin auch einmal im Monat mit meinem Rad unterwegs sein.
Ja, schön. Also ich kann ja nur jedem meiner Zuhörer empfehlen, checkt das aus. Die Webseite von Karl werde ich verlinken, Trüstcafé. Kauft mal einen Kaffee bei ihm, wenn ihr in Berlin seid. Schaut mal, dass er euch vielleicht direkt beliefern lässt, dann könnt ihr einen kleinen Schwatz mit Karl führen, wenn er Zeit dafür hat. Karl, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass das möglich war, mit dir die Sendung aufzunehmen. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich freue mich schon drauf, dass wir uns bald vielleicht mal wiedersehen.
Ja, hat mir auch Freude bereitet und es fühlte sich sehr kurz an, aber wir sind jetzt ja doch schon bei über einer Stunde.
Ja,
das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Zeit so schnell vergeht, ne?
Da hast du recht. Ist ein bisschen länger geworden, als wir eigentlich wollten. Ne? Ja, ansonsten vielen Dank an die Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert gerne den Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Gebt mir Feedback, gebt mir Kommentare. Von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und euch allen da draußen immer eine leckere Tasse Kaffee an eurer Seite und bis bald. Mhm.
Jo, ciao.
Alle Links zur Sendung findet ihr in den Shownotes und auf der Webseite kaffeepot.c-schwabe.de.